Stellt euch einen wolkenlosen Nachthimmel vor. Um euch herum auf Kilometer im Umkreis kein Licht. Doch über euren Köpfen erstrahlt nicht das Band der Milchstraße. Der Himmel ist nicht gespickt von tausenden kleinen Lichtern. Es herrscht Dunkelheit. Das Zeitalter der Sterne ist vorüber. Ihre Erinnerung ist nun nichts weiter als ein schöner Traum. Doch noch hat die Dunkelheit nicht gewonnen. Irgendwo da draußen brennt noch ein schummriges Licht. Willkommen, Wanderer des Weltraums, bei Ein großer Schritt für die Menschheit. Mein Name ist Jana Steuer und wir betrachten heute einen gewandelten Kosmos. Wenn die Menschheit sich um die ausgebrannten Leichen dessen schart, was einst war, kommt mit mir in die Dunkelheit, zum allerletzten Sternenlicht.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6.
Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Okay, we've had a problem here.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Die Archive erzählen von einer Vergangenheit der Menschheit auf einem wunderschönen Planeten. Ein Ort des Überflusses und atemberaubender Diversität, der nur so pulsierte vor Leben. Ihre Welt kreiste um einen kleinen gelben Zwergstern, der sie versorgte und ihr Leben mit Licht füllte. Er formte und leitete ihr Leben von Beginn an, bildete die Grundlage für ihre Formalisierung von Zeit und begleitete sie in ungebrochener Treue jeden Tag aufs Neue. Ein Symbol des Lichts, des Lebens und der Ewigkeit. Diesen Stern gibt es schon lange nicht mehr. Irgendwann musste die Menschheit anerkennen, dass ihr Heimatstern sterben und ihre perfekte Welt unweigerlich vernichten würde. Selbst wenn sie ihren Planeten vor den kochenden Plasmaschlingen der grotesken und aufgeblähten finalen Form ihres Sterns bewahren könnten, ohne seine ursprüngliche Leuchtkraft und den Energieertrag, wären sie dort zum Tode verurteilt. Und so verließen sie schließlich ihre Heimat. Sie haben sich weit verteilt, neue Sterne aufgesucht und die Planeten dort bewohnt. Ein goldenes Zeitalter der Entdeckung und der Pioniere. Und doch stets verwoben mit der Trauer um diese erste, wunderschöne Welt. Die Menschen vergaßen nie, wo sie herkamen. Und als ihr Stern endlich am Nachthimmel der neuen und fremdartigen Planeten erlosch, schwappte eine Welle der Stille und des Kummers durch die gesamte Galaxie. Selbst mir, geboren so viele Jahre nach dem Tod dieses ursprünglichen Sterns, dieser Sonne, des einzig wahren Heimatsterns, selbst mir erzählen sie mit leuchtenden Augen davon. Und auch ihr Bild davon ist nur noch eines, was gezeichnet wurde von Erinnerungen, die tausende Generationen alt sind. Doch mit der Zeit verloren sie nicht nur ihren ersten Stern. Je länger sich ihre Existenz hinzog, je weiter sie hinauswanderten in die Tiefen der Galaxie, desto älter wurde die Sternpopulation. Andromeda, einst eine mächtige Nachbargalaxie, verschmolz mit der Milchstraße und formte eine neue, gigantische elliptische Galaxie. Das Gas der beiden Spiralgalaxien wurde bei dieser kosmischen Kollision herausgeschleudert und ging verloren. Nach einer kurzen, initialen Welle neuer Sternentstehung gab es bald kein Material mehr. Keine Staub- und Gaswolken, um neue Sterne aufleuchten zu lassen. Die Sternpopulation wurde immer älter. Die Galaxie verlor ihre Blautöne, die sie jungen und heißen Sternen verdankte. Zuerst starben die großen Sterne. Also scharte sich die Menschheit um die kleineren, kühleren und röteren Zwergsterne, während sich um sie herum die Dunkelheit aufbäumte wie eine unheilvolle Welle. Kleine rote Sterne haben vergleichsweise gewaltige Lebensspannen von hunderten Milliarden bis sogar Billionen Jahren. Lange Zeit waren sie die letzten Häfen des Lebens, des Lichts und der Wärme. Doch das Leben dort ist geprägt von Hindernissen und Herausforderungen. Rote Zwerge neigen zu starken Ausbrüchen auf ihrer Oberfläche. Ihre habitable Zone, der Bereich um einen Stern, der warm genug ist, um Eis zu Wasser zu schmelzen, aber nicht so heiß, sodass das Wasser verdampft, liegt aufgrund ihrer niedrigen Temperatur viel enger an ihnen als beispielsweise bei einem G-Stern, dem ursprünglichen Heimatstern der Menschheit. Planeten im bewohnbaren Bereich wurden also ständig beschossen von energiereicher Strahlung und von Teilchen des Zentralsterns, die die Struktur lebendiger Zellen selbst angreifen. Hinzu kommt, dass auf einem bewohnbaren Planeten um einen roten Zwerg ein Tag genauso lang war wie ein Jahr. Aufgrund der großen Nähe zum Stern zeigte so ein Planet immer mit der gleichen Seite in Richtung des Zentralgestirns. Er drehte sich genau einmal um sich selbst, während er seine Runde um den Stern zurücklegte. Unsere Archive erzählen, dass der Trabant der Heimatwelt der Menschheit, den sie Luna nannten, sich ganz genauso verhielt in Bezug auf den Planeten. Er zeigte ihnen damals stets die gleiche Seite. Anstatt global verteilte, diverse und ausgewogene temperierte Ökosysteme, gab es auf den habitablen Planeten um rote Zwerge wenig zwischen der sengenden Hitze auf der sternzugewandten und tödlicher Kälte auf der ewig dunklen, sternabgewandten Seite. Einzig eine dünne Zwielichtzone, der Übergangsbereich zwischen den beiden Extremen, gefangen im ewigen halbdunklen Dämmerschein, bot gemäßigte Temperaturen. Die biologischen Körper der Menschen haben sich mit den langen Jahren um die letzten Sterne herum verändert. Die Augen sind angepasst auf den Infrarotbereich der Strahlung, denn dort strahlte das Licht dieser kleinen letzten Heimatsterne, die die Menschheit kannte, am stärksten. Die letzten von uns, die sich noch an echtes Sternenlicht erinnern können, erzählen von einer pechschwarzen Vegetation. Die Strahlung der roten Zwerge war generell energieärmer als bei heißeren Sternen, und so mussten die Pflanzen dort alles tun, um jedes Lichtteilchen einfangen zu können. Sie waren schwarz, um so viel Licht wie möglich zu absorbieren. Keine bunte Mischung aus Blüten und grünen Blättern und Stielen, die einst die erste Welt überzog. Doch selbst diese Orte erscheinen mir heute paradiesisch. Ich durfte sie nie kennenlernen. Denn irgendwann brannte auch der letzte rote Zwerg aus. Ihr Tod war langsam. Das muss qualvoll gewesen sein, für die galaxieüberspannende Zivilisation der Menschheit die Lichter, eines nach dem anderen, erlöschen zu sehen. Alles, was heute übrig bleibt, sind ihre Leichen. Die Überreste der einst strahlenden, sternreichen Ära des Universums. Ein kurzer Moment der Glückseligkeit, des Lichts, des Lebens, bevor das Universum seinen natürlichen Zustand erreichte. Die große Leere. Die große Dunkelheit. Ich bin Lichtjäger. Meine Aufgabe ist es, die besten letzten Kerzen im Kosmos ausfindig zu machen. Milchstraße, Andromeda, die anderen Mitglieder der einstigen lokalen Galaxiegruppe sind alle verschmolzen zu dieser gigantischen, elliptischen Galaxie, die wir heute bewohnen. Alle anderen haben sich inzwischen weit von uns entfernt. Das Universum dehnt sich aus. Es gab eine Zeit, da konnten die Menschen Bilder einfangen von fremden Galaxien. Sie konnten sogar Supernovae und Gammablitze dort beobachten, zusehen, wie sie verschmolzen. Der Himmel muss gefüllt gewesen sein mit weit entfernten Lichtern, mit Botschaften anderer Welten. Doch nun liegt zwischen dieser vereinheitlichten Riesengalaxie und allen anderen ein unüberwindbarer Abgrund. Wie auch hier sind überall im Universum die Sterne langsam, einer nach dem anderen, gestorben. Das Licht der anderen erreicht uns schon lange nicht mehr. Wir sind allein, isoliert in der Dunkelheit. Seit die letzten Sterne ausgebrannt sind, hat sich die Substanz unserer Existenz grundlegend verändert. Wir strömten hinaus in die Dunkelheit, teilten uns auf und verbreiteten uns so dünn wie möglich, um an den schummrigen Energiequellen so lange wie möglich zu zehren. Die Menschheit hatte eine neue kosmische Ära erreicht. Zum ersten Mal in ihrer Existenz. Die sternreiche Ära war vorbei. Das Universum ist nun über 1 Billiarde Jahre alt. Es ist das Zeitalter der Degeneration. Nun schart sich unsere Zivilisation um die Leichen, die schwach strahlenden weißen Zwerge. Sie geben diesem Zeitalter seinen Namen, denn sie bestehen aus sogenannter degenerierter Materie. Materie, die so stark unter dem Kollaps der Gravitation zusammengepresst wurde, dass Quanteneffekte, die sonst mit unserer makroskopischen Welt wenig zu tun haben, dominant werden. Die weißen Zwerge fallen nur deshalb nicht weiter in sich zusammen, da der Quantendruck sie stabilisiert. Zwei Teilchen können nicht den gleichen Quantenzustand einnehmen und so nicht beliebig eng zusammengepresst werden. Weiße Zwerge sind heiß. Es sind die heißesten Objekte, die je den Kosmos bewohnten. Doch ihre Leuchtkraft ist nur ein Bruchteil von dem ihrer Vorgänger. Licht ist wertvoll geworden, ein rares Gut. Eine Fackel in der Flut der Dunkelheit. Auf meinen Reisen finde ich nicht nur weiße Zwerge. Hier und da sind die Leichen größerer, massereicherer Sterne verstreut. Neutronensterne. Und inzwischen zu gigantischen Monstern gewachsen, schwarze Löcher. Sie jagen mir heute einen Schauer über den Rücken. In der großen Dunkelheit wirkt ihre Existenz noch verstörender, noch eigenartiger. Wir meiden sie. Sie schlucken die Materie ihres Umfelds, verdrehen Raum und Zeit und bleiben dabei buchstäblich unsichtbar. Sie fressen die wertvollen Sternleichen. Wie ein gieriges Tier verschlingen sie unsere letzten Lichter. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass diese Monster einst völlig alleine in einem ansonsten leeren Universum existieren werden. Manchmal frage ich mich, was der Sinn hinter unserer Suche sein soll. Wir sind geboren in einer anderen Zeit. Alles an uns ist darauf ausgerichtet, in einem Universum zu leben, was Sterne hervorbringt, die uns versorgen. Dieses verzweifelte Festklammern an den letzten Resten der Energie, die uns noch zur Verfügung gestellt wird, ist, um es ehrlich zu sagen, anstrengend. Manchmal bin ich so müde. Doch dann blicke ich zurück auf unsere Geschichte. Wie wir begannen, welche Herausforderungen und Hürden wir meisterten bis hin zum Tod unseres Heimatsystems. Unsere Archive sind mit einer so unbeschreiblich großen Menge an Informationen gefüllt. Daten von vor dem Tod der Sonne, aber auch von danach. Wir hörten nicht auf zu forschen, hörten nicht auf, Erinnerungen zu kreieren, hörten nicht auf zu suchen nach einer besseren Zukunft. Billionen Individuen, Billionen Leben gefüllt mit Freude, Trauer, Mut, Scheitern und Triumphen. Die Archive sind der größte Schatz, den wir besitzen. Nichts schützen wir so sehr wie das Wissen und die Erinnerungen unserer Spezies. Unser Stern starb, unser Planet mit ihm. Doch wir blieben. Denn nur durch uns lebt diese erste Welt weiter. Selbst ich, obwohl ich sie nie kannte in ihrer Lebenszeit, selbst ich besuchte einst die Leiche der Sonne. Eine eigenartige Sentimentalität führte mich dorthin. Ich weiß nicht genau, was ich erwartete, dort zu sehen. Die Leiche eines gewöhnlichen Sterns. Und wahrhaftig, ihr Überrest schwebt dort in der Dunkelheit, immer wieder stumm betrachtet von ihren Kindern. Sie ist nun kaum größer als die Erde einst, doch trägt sie noch immer die Hälfte der Masse, die sie als Hauptreihenstern hatte. Es gab viele Religionen, denen unsere Spezies anhing. Einig wurden wir uns dahingehend nie. Doch der geneigte Kopf vor den Überresten der Sonne, das Gefühl, einen so säkulären und doch heiligen Ort zu betreten, das vereint uns alle. Obwohl wir so verteilt und verstreut sind wie noch nie zuvor, in der Dunkelheit fanden wir paradoxerweise auf ganz neue Art zusammen. Denn bei all dem verlorenen Licht finden wir das hellste Brennen, die Flamme des Lebens, ineinander. Und so ist es meine Aufgabe, diesem Brennen der Menschheit für eine kurze Weile weiter eine Chance zu bieten. Millionen und Milliarden Sternleichen sondiere ich, überprüfe sie auf die Möglichkeit, einige von uns zu beherbergen. Dabei ist das Leben dort, das Leben mit einer Leiche, um einiges beschwerlicher als um einen roten Zwerg. Tatsächlich ist es möglich, dass ein Planet um einen weißen Zwerg herum an einer Stelle sitzt, wo er genug Energie erhält, um flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich zu machen. Doch selbstverständlich ist dieser Ort sehr, sehr nah an den schwach leuchtenden Sternleichen. Im Gegensatz zu den roten Zwergen sind sie allerdings sehr inaktiv, nur durch Strahlungen kommt Hitze aus ihrem Inneren. Doch trotz dieser Ruhe, mit welchen Problemen auch immer die Bewohner der Planeten um rote Zwerge zu kämpfen hatten, hier, um die weißen Zwerge, ist alles noch extremer. Die Strahlung, die entweicht, ist praktisch unerträglich für Leben. Gerade im UV-Bereich prasselt eine Energie auf die Oberfläche eines solchen Planeten, die nicht vereinbar ist mit der Instandhaltung organischen Materials. Durch die große Nähe zum Zentralgestirn wird ein potenziell bewohnbarer Planet von der starken Gravitation, die hier herrscht, wie durchgeknetet. Die inneren Schichten sind ständig in Bewegung, werden aufgebrochen und heizen sich so auf. Ein Planet, der eigentlich gemäßigte Temperatur haben könnte, wird so zu einer Vulkan- und Lavawelt. Die Hitze im Inneren bricht auf die Oberfläche hervor und verwandelt alles in flüssiges Gestein. Wir haben gelernt, auch in den widrigsten Bedingungen eine Existenz aufzubauen, aber in Magmaströmen können auch wir nicht existieren. Die einzige Option ist, einen Planeten zu besiedeln, der weiter draußen im System liegt. Hier reicht die Einstrahlung der Sternleiche zwar nicht aus, um die Oberfläche aufzuschmelzen, doch der Planet wird durch die Gravitation noch immer verformt, wenn auch nicht ganz so stark. Gezeitenkräfte nennt man das. Das Innere wird ständig während der Umkreisung um den weißen Zwerg in Bewegung gehalten, sodass wertvolle Wärme aus dem Mantel und dem Kern des Planeten genutzt werden kann. Diese Orte sind nun unsere Heimatwelten. Dicke Eiskrusten bedecken sie. Wir beziehen Energie und Wärme aus dem Inneren des Planeten, sodass die Ozeane unter der Eisschicht flüssig bleiben können. Habitate unter Wasser versorgen uns durch Geothermie mit allem Nötigen. Wir betreiben künstliches Licht und es gibt sogar einzelne Tiere, die in den dunklen Ozeanen leben können. Sie sind klein und haben keinerlei Ähnlichkeiten zu den Bildern der Tierwelt auf der Erde. Ich bin immer froh, wenn ich diese Welten verlassen kann. Wenn sich der Himmel, wenn auch in Dunkelheit gehüllt, endlich wieder über mir auftut und ich nicht das Gefühl habe, in einem kugelförmigen Gefängnis zu sitzen. Ich sehne mich nach den Sternenhimmeln meiner Vorfahren. Oft sehe ich mir die Aufnahmen an, die Nacht, das Weltall, was sich über einem aufspannte, gespickt mit den Fackeln der Sterne. Es muss wunderschön gewesen sein. Die Idee des Lebens unter der Eiskruste eines durch Gravitation aufgeheizten Himmelskörpers ist eigentlich uralt. Als das Sonnensystem noch in seiner Blüte stand, gab es genau das bereits damals. Die Monde der großen Gasriesen des Systems, zum Beispiel Ganymed oder auch Europa, wurden von ihren Planeten so stark im Inneren aufgeheizt, dass sie flüssige Ozeane unter einer dicken Schicht Eis tragen konnten, obwohl sie sich weit hinter der Eislinie des Systems befanden. Hier und da trat das Wasser in Form von Geysiren aus der Oberfläche aus. Schon früh erkannten die Menschen, was darunter verborgen sein muss, denn die Muster der eisigen Oberflächen waren ständig im Wandel, was auf Bewegungen im Untergrund schließen ließ. Sie schickten damals Sonden los, die diese eigenartigen Welten erkunden sollten und sich auf die Suche nach Leben dort machten. Kaum jemand hatte damals mit dem Gedanken balanciert, dass genau ein solcher Ort, damals noch als unwirtlich und praktisch alienhaft gesehen, eines Tages zu unserer Heimat werden wird. Es ist nicht damit getan, dass ich Sternleichen aufsuche, die noch übrig sind, und dann einen Aufruf in die große Leere absetze. In den allermeisten Fällen sind um die weißen Zwerge gar keine Planeten mehr übrig. Das liegt eigentlich auf der Hand. Ein weißer Zwerg ist eine Konsequenz eines Sterntods, ein gewaltiges und ausuferndes Ereignis, bei dem die meisten inneren Planeten und damit diejenigen im System, die aus Fels und nicht aus Gas bestehen, vom sich aufblähenden, sterbenden Stern vereinnahmt werden und dann für immer zerstört werden. Auch wenn der Stern danach in sich zusammenfällt, Das System ist häufig nur noch ein Gerippe. Auf Gasriesen lässt es sich nicht leben. Abgesehen davon, dass diese dann endgültig zu weit entfernt sind vom Überbleibsel der stellaren Quelle. Es braucht also ganz spezielle Systeme, wo Gesteinsplaneten irgendwie draußen überleben konnten und dann hineinwanderten. Oder solche, die nach dem Sternentod neue Planeten einfingen. Die Galaxie ist voll von den sogenannten Rogues, den einsamen Wanderern unter den Planeten, losgelöst von ihrem ursprünglichen Heimatstern und in das große Nichts katapultiert, ziehen sie praktisch unsichtbar zwischen den Sternen umher. Manchmal kommen sie dabei einer Gravitationsquelle so nah, dass sie eingefangen werden und so eine neue Heimat finden. Doch das Universum ist groß. Groß und leer. Solche Zufälle sind selten. Natürlich haben wir Methoden entwickelt, um nachzuhelfen. Planeten an die richtige Stelle zu schieben, sogar komplett künstliche Strukturen können wir bauen, die wir dann an die perfekten Orte setzen können. Die meisten von uns tragen ihr Bewusstsein nicht mehr in organischen Körpern, sondern haben sich längst hochgeladen in sichere Speicherorte, wo sie fast ewig leben könnten. Doch all das kostet wertvolle Energie, die nun weit und dünn verteilt ist. Ressourcen und Know-how sind wertvolle Güter geworden, die nicht einfach abrufbar sind. Kommunikation selbst wird zur Hürde, wenn sie Distanzen im Bereich der Lichtjahre überbrücken muss. Eine einfache Nachricht kann auch nicht schneller reisen als das Licht. Wenn sie von einem Ende der Galaxie zum anderen geschickt wird, vergehen Jahrtausende. Die logistischen Probleme einer galaxieübergreifenden Gesellschaft sind vielfältig und teilweise so komplex, dass man die Grundsätze der Naturwissenschaften studiert haben muss, um sie überhaupt zu begreifen. Einsteins Relativitätstheorie, damals auf der Erde ein fast nicht greifbares, abstraktes Konzept mit gedanklich geschaffenen, unrealistischen Extremsituationen, ist unsere alltägliche Realität. Heute erstaunt es mich noch immer, wie ein Mensch vor knapp einer Billiarde Jahre dieses Konzept allein in seinem Geist ausarbeiten konnte, ohne seine Effekte jemals am eigenen Leib zu spüren. Wir ringen heute täglich mit relativen Geschwindigkeiten und unterschiedlich schnellem Zeitverlauf. Während die Menschheit während der sternreichen Ära sicherlich das Gefühl hatte, die Zeit sei auf ihrer Seite und das Universum würde einfach ewig so weitermachen, so sehen wir unsere neue Epoche noch standhafter. Weiße Zwerge haben den großen Vorteil, nur sehr, sehr langsam abzukühlen. Durch ihre geringe Aktivität sparen sie äußerst effektiv ihre Energie und können uns auf absehbare Zeit versorgen. Dieses wahre letzte Sternenlicht wird den Kosmos länger schwach ausleuchten, als die Ära der Sterne andauerte. Wir wissen heute nicht, wann genau das letzte Licht ausgehen wird. Doch unseren Abschätzungen und Berechnungen nach zu urteilen, wird das Universum dann ein Alter um die 10 hoch 39 oder eine Sextilliarde Jahre erreicht haben. Selbst wir können eine solche Zeitspanne kaum begreifen. Was danach geschieht? Es hängt alles davon ab, ob Protonen letztendlich zerfallen oder nicht. Wenn sich diese fundamentalen Teilchen, die Atomkerne aufbauen und so Materie möglich machen, tatsächlich irgendwann auflösen, nach 10 hoch 40, 50 Jahren, dann wird letztendlich alles verdampfen. Die abgekühlten weißen Zwerge, die dann dunkel und auf den absoluten Nullpunkt in ihrer Temperatur gefallen sein werden, würden wie Geister sich auflösen und nach einfach verschwinden. Das Universum wird noch leerer und gleichmäßig verteilter werden. Wenn allerdings Protonen wirklich praktisch unendlich stabil sind, dann werden die abgekühlten weißen Zwerge, dann schwarze Zwerge, einer nach dem anderen zu Eisen werden. Lange Zeitspannen tun seltsame Dinge mit Materie. Statistiken, die nichts mit unserem Leben zu tun haben, nehmen plötzlich Gestalt an. Quantentunneleffekte führen über Billiarden Jahre zu Fusion, sodass sich die Zwerge gänzlich in Eisenkugeln verwandeln. Das letzte Sternenlicht geht aus, wenn der letzte weiße Zwerg zum schwarzen Zwerg wird. Wenn alles abgekühlt ist und die Dunkelheit uns alle endgültig verschluckt. Das Zeitalter der schwarzen Löcher bricht dann an. Eine Vorstellung, von der ich nicht weiß, ob ich sie miterleben möchte. Das Erstaunliche ist, selbst dieses Zeitalter wird irgendwann ein Ende finden. Selbst die monströsen schwarzen Löcher werden irgendwann vergehen. Langsam, sehr langsam verdampfen sie. Hawking-Strahlung haben wir das vor Billionen Jahren genannt. Sie wird die allerletzte Energiequelle sein, um die wir uns dann noch scharren können. Sie wird noch schwächer sein als unsere Zuhause um die weißen Zwerge heute. Unsere Welten werden noch dunkler werden. Wir werden uns sehnen nach den fahlen Lichtern der Sternleichen. Das Zeitalter der Sterne wird ein fast verblasster Traum sein. Wird es die Menschheit selbst dann noch geben? Zeit wird völlig bedeutungslos werden in ihrer Quantisierung in Jahren. Schwarze Löcher werden das Universum bevölkern, vielleicht bis es 10 hoch 100 Jahre in Gogol-Jahre alt ist. Vielleicht sogar noch länger. Was aus der Menschheit bis dahin geworden ist, das vermag wahrscheinlich niemand abzuschätzen. Doch eines wird sich vielleicht nie ändern. Wir werden immer auf der Suche sein nach dem letzten Licht, nach dem letzten Quantum Energie, denn nur so können wir, ob in organischer oder digitaler Form, überleben. So gesehen haben wir Glück, dass sich dieses Zeitalter der Degeneration so lange hinziehen wird. Dass weiße Zwerge nur sehr langsam abkühlen und uns Zeit geben, weiterzuleben. Weitere Erinnerungen zu schaffen, weiter zu forschen, weiter zu suchen. Ich werde niemals unter einer Eiskruste mein Zuhause finden, da bin ich mir sicher. Niemals wird ein stellarer Überrest mein Heimatstern werden. Ich bin ein Wanderer, ein Nomade, wie die allerersten Menschen auf dem Planet Erde. Mich zieht es hinaus, auch wenn es dort dunkel und ungewiss ist. Es gibt viele, die so sind wie ich. Letztendlich ist es wohl unsere Natur zu wandern. Es mögen Billiarden Jahre vergangen sein, doch wer wir sind, bleibt im tiefen Kern bestehen. Manchmal treffe ich andere, oder ich höre ihre Stimmen, wenn sie in der Leere übertragen werden. Sie erzählen von ihren Erinnerungen, von der Schönheit, die sie trotz der Dunkelheit noch finden können. Meistens höre ich einfach nur zu und beziehe Hoffnung und Geborgenheit aus ihrer Anwesenheit. Irgendwann werde ich vielleicht auch in eine digitale Welt fliehen, die sternreiche Ära erleben. Auch wenn ich weiß, dass es nicht mehr als ein Abbild sein wird. Eine Erinnerung, die immer mehr und mehr im Nebel der Vergangenheit verschwindet. Doch bis dahin suche ich für uns nach dem Licht. Das letzte Sternenlicht im Kosmos. Wir sind ein Teil des Universums. Wir werden es immer sein, bis alles für immer in den bizarren Äonen des Endes des Universums verschwindet. Die Dunkelheit kann noch so groß sein und die Kerze noch so klein. Ihr Schein wird weit hinausgetragen und erstrahlt gegen das Meer der Leere wie ein Leuchtturm des Lebens. Ich werde sie finden, die letzten Kerzen des Universums und der Menschheit weiterhin ein Zuhause gewähren. Denn solange es Licht gibt, solange werden wir hier sein. Solange sind wir ein Teil des Kosmos und formen sein Schicksal.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet das letzte Licht finden. Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und es steckt eine Menge Arbeit und Passion drin. Wenn ihr Spaß hattet beim Zuhören oder vielleicht jemanden kennt, der genauso astrobegeistert ist und das Astronomy High sucht, dann empfehlt diesen Podcast sehr gerne weiter. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir bei Spotify oder Apple Podcasts einen Kommentar da lasst. Gute Zeit noch auf dem kleinen Fels in der Dunkelheit und wenn es mal wieder düster wird, dann denkt daran, Licht findet immer einen Weg.